Gestern Abend gekommen, ist Kapitel 16 am Ende, 17 Anfang haben wir noch gelesen. Und heute wollen wir im Eilzugstempo drei Kapitel lesen. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen. 17, 18, 19. 17 Vers 1. Es kam einer von den sieben himmlischen Boten, die die sieben Schalen hatten, und sprach mit mir: Komm, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei trieben, und es wurden trunken von dem Wein ihrer Hurerei, die, die auf der Erde wohnen. Hier ist die Rede von, also hier ist die Einleitung. Es ist jetzt die Rede von der großen Hure. Die wurde schon kurz erwähnt in Kapitel 14, Vers 8 und in Kapitel 16, Vers 19. Aber jetzt wird sie im Detail beschrieben, wer und was diese Hure ist. Sie ist groß. Sie sitzt an vielen Wassern. Das heißt, gemäß Vers, ja, wo war das? Vers 15, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Volksscharen, Volksmengen und Völker und Sprachen. Vers 15. Also Vers 2 wird in Vers 15 erklärt. Wir sind froh, dass nicht alles wird erklärt, aber wir sind froh, dass dieses Gesicht von der Hure wird erklärt und von dem Tier, das sie reitet. Da haben wir also einen Engel, der einiges erklärt von diesem Gesicht. Also die wohnt, sie sitzt an den Wassern, das heißt, sie sitzt dort, wo viele Völkerschaften sind, hat also mit vielen Völkerschaften zu tun. Das muss nicht heißen, dass sie über viele Völker herrscht. Ja, das steht nicht da. Sie sitzt nur dort. Sie hat mit denen zu tun, ja, wo die Hure sitzt. Und mit ihr trieben die Könige der Erde Hurerei. Es geht hier um das altbekannte Bild von Gott, der im Alten Testament sich als verheiratet oder ja, als verheiratet gibt. Gott ist verheiratet mit seinem Volk im Alten Testament. Lesen wir das öfters. Zum Beispiel in Jeremia Kapitel 2 oder in Hesekiel Kapitel 16. Beschreibt er seine Beziehung zu Jerusalem. Vielleicht sollte ich das lesen. Zuerst einmal Jeremia Kapitel 2. Jeremia 2. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr: Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Lande. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig und so weiter. Aber dann wurde es ganz schlimm mit Jerusalem. Sie hat nämlich Hurerei getrieben. Vers 7, Vers 6. Sie sagten nicht: Wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt? Und ich brachte euch in ein Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen, und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Und dann geht's weiter. Vers 19, deine eigene Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du dem Herrn deinen Gott verlässt. Und wenn bei dir keine Frucht vor mir ist. Und Vers 20, denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen, deine Stricke zerrissen und hast gesagt: Ich will nicht dienen. Denn auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt als Hure. Ich hatte dich gepflanzt, das Edelrebel, lauter echtes Gewächs und so weiter. Da können wir jetzt nicht alles lesen. Und dann lässt sich Gott scheiden von ihr. Jeremia Kapitel 3, Vers 6. Der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs, ich lese von Vers 1. Wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt. Und du solltest zu mir zurückkehren, spricht der Herr. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh, wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste. Und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Darum wurden die Regengüsse zurückgehalten und ich gab keinen Spätregen. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes, hast dich geweigert, dich zu schämen. Nicht wahr? Und so weiter. Vers 6. Der Herr sprach zu mir, Israel, du die Abtrünnige, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort. Vers 8. Und sie sah auch, dass ich Israel die Abtrünnige, deshalb, weil sie die Ehe gebrochen hat, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst Hurerei. Israel und Juda, das Nordreich und das Südreich, beide sind zu Huren geworden. Fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Und es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei, entweihte sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und der Herr sprach, Vers 11, der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Und so weiter. So geht es weiter und weiter im Buch Jeremia. Und das Gleiche auch im Buch Hesekiel. Dort knapp bevor der Zerstörung der Stadt Jerusalems hat ja Hesekiel im Jahre 587 prophezeit. Und dort wurde ebenfalls die ganze Geschichte Gottes mit Israel, mit Jerusalem, wird beschrieben in Kapitel 16, spricht Gott von seiner Geliebten, die er sah und die er zu sich genommen hat, dort in Ägypten, wie er sie erlöst hat. Hier kann ich das ganze Kapitel lesen. Vers 7, da ging ich an dir vorüber. Vers 6, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blute zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, lebe. Ja, zu dir in deinem Blute sprach ich, lebe. Und dann hat er sie errettet, hat sie herausgeholt. Holt Vers 8, ich schwor einen Bund. Ich schwor und ich trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr. Und du wurdest mein. Vers 9, und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei. Und mit und so weiter. Vers 11, und ich schmückte dich mit Schmuck. Vers 14, und dein Ruf ging aus unter die, Vers 13, das muss ich lesen, Vers 13. Ich setzte eine prachtvolle Krone auf den Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide, Buntwirkerei. Du aßest Weizengrieß und Honig und Öl und du warst sehr, sehr schön und du warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging aus unter die Völker wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr Jahwe. Aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jeden, der vorbeikam. Und dann gibt es dir das ganze Kapitel über die Hure geschrieben, über ihre furchtbaren Hurereien, die Jerusalem getan hat, indem es den Herrn verlassen hat und sich anderen Göttern zugewandt hat. Aber die größte Hurerei hat Israel begangen, als sie den Messias verworfen hat. Gottes geliebte Frau verwirft den Messias, verwirft den Ehemann und wird so zu einer ganz, ganz schrecklichen Hure, Unzüchtigen. Und sie wendet sich dem Tier zu. Lesen wir wieder zu im Offenbarung Kapitel 17. Und wir denken an das erste Jahrhundert, die Christen damals, die das lesen, für die war das sehr klar, als sie das lesen. Es war nicht so schwer für sie. Für uns vielleicht heute etwas schwerer. Also, Vers 3, er trug mich im Geist fort in eine Wüste und ich sah eine Frau sitzend auf einem scharlachroten Tier, das voll Namen der Lästerung war. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Das Tier kennen wir mittlerweile schon. Wir haben damals herausgefunden, das ist das vierte Weltreich, das vierte Tier von Daniel, das Römische Reich. Voll der Namen der Lästerung war es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, so wie der Drache auch. Das haben wir alles schon gelesen, Kapitel 13. Und jetzt Vers 4. Und die Frau, die mit Purpur und Scharlach umkleidet war, mit Gold übergoldet und mit Edelgestein und Perlen bedeckt war, hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Der Becher, den sie in der Hand hat, dieser goldene Kelch, der ist gefüllt mit ihren Sünden, der Wein ihrer Hurerei. Davon wird auch in Kapitel 18 noch einmal die Rede sein. Ein Wein, mit dem sie dann die anderen auch noch betrunken macht. Die, nämlich die Könige der Erde, die mit ihr, sich abgeben. Und an ihre Stirn, Vers 5, war ein Name geschrieben worden, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen. Hier sehen wir, dass diese Frau, diese Hure, die den Messias verworfen hat und zur Hure geworden war, ist aber nicht genug damit, sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Das heißt, jetzt ist sie die Nachfolge des Messias auf dem Gewissen hat. Zuerst haben wir vom Tier gelesen und das Tier tötet die Heiligen. Aber jetzt lesen wir von einer Hure, die auch die Heiligen, die betrunken ist vom Blut der Heiligen. Das heißt, sie ist verantwortlich für das Blut der Heiligen. Wie hat sie das gemacht? Wenn wir zurückdenken an die Geschichte damals, da war das Gottlose, wer war die größten Feinde des Christentums am Anfang? Das waren die Israeliten, die Juden, das waren die Führer von Jerusalem, das waren die, die den Messias ablehnten. Und dort wurde das Evangelium in ganzen Judäa und in ganz Samaria wurde es verkündet. Und genau dort entstand eine ganz große Verfolgung, die über die Gemeinde kam. Und sie ging aus von den hohen Priestern und von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von den Führern des jüdischen Volkes. Da wurden die Christen verfolgt und ins Gefängnis gezerrt und getötet. Saulus war auch einer von diesen Führern. Und später war es dann so, später haben dann die Israeliten ihren Einfluss, die Juden ihren Einfluss ausgeübt, als die Apostel weitere Kreise zogen, haben die Juden ihren Einfluss geltend gemacht, den großen Einfluss, den sie hatten beim Kaiser und bei den Königen, bei den eingesetzten, vom Kaiser eingesetzten Königen und Statthaltern und so weiter, und haben die Römer gegen die Christen angestachelt, dass sie die Christen verfolgen sollen. So war es in Thessalonich. So war es schon in Apostelgeschichte 12, als der erste Apostel getötet wurde von Herodes dem Großen. Er war ein römischer König eigentlich, aber er selber war ein jüdischer, ein Halbjude, ein Edomiter, ein Idumäer. Interessant, dass die Idumäer, die haben die Farbe Rot, Edom heißt Rot. Und ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber diese Hure ist hier auch scharlachrot gekleidet. Wahrscheinlich ist das Zufall, aber ich sage nur, dieser Herodes Antipas hat die Christen verfolgt. Und als er sah, dass es den Juden gefällt, den Jakobus zu töten, den Bruder des Johannes, dann hat er auch den Petrus genommen, gefangen genommen. Und auch in Kapitel 13, 14 lesen wir, die große Verfolgung ging von den Juden aus. Und in Kapitel 17, da stacheln die Juden die Römer an, und auch in Kapitel 18 stacheln die Juden die Römer an. Und Paulus, warum kam Paulus ins Gefängnis? Wer hat ihn ins Gefängnis gebracht? Die Römer direkt, aber wieso kamen die Römer dazu, ihn ins Gefängnis zu bringen? Wegen den Juden. Die Juden haben mit Rom gepaktet, haben ihren Einfluss geltend gemacht und haben die Römer oft unter Druck gesetzt, um die Heiligen zu verfolgen. So ist also die Frau, die hier beschrieben wird, die ist verantwortlich für das Blut der Heiligen, das Blut der Zeugen Jesu. Ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ja, genauso wie wir uns verwundern. Wie kann so etwas sein? Hier eine Hure, die Heiligen Jesu, die verantwortlich ist für das Blut der Heiligen, der Zeugen Jesu. Der Bote sagte zu mir, weshalb verwunderst du dich? Ich werde dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres. Jetzt werde ich dir das erklären. Jetzt bekommen wir die Erklärung. Das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt. Also das Tier trägt die Frau, das heißt die Frau reitet auf dem Tier, so wie das Diaspora-Judentum. Und das Judentum in Jerusalem hatte in Jerusalem den Sitz, aber es hatte riesengroßen Einfluss durch das Diaspora-Judentum. Das heißt, die Juden waren verbreitet im ganzen Römischen Reich. Und am Pfingstfeste, da wird uns gesagt, wie viele Völker, an wie vielen Wachtern die Hure sitzt, oder? In Apostelgeschichte 2, Vers, dort wo die, da hat er, wird uns gesagt, von überall her kamen sie nach Jerusalem, diese Juden, die waren von allen Völkern. Denn die Juden waren wirklich im ganzen Reich verbreitet, ja. Das waren Männer aus, sie werden da aufgezählt, aus Parther, also im Osten östlich des Reiches, Meder, Elamiter, Mesopotamien, von Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libyen, Kyrene und so weiter, Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Alle solche Leute waren dort in Jerusalem versammelt, weil sie am Pfingstfest in die Stadt kamen. Aber dann verteilten sie sich wieder und so hatte Jerusalem ungeheure Macht im Römischen Reich durch das Diaspora-Judentum. Und als Paulus nach Rom kam, hatten da die römischen Juden schon erfahren von ihm. Beziehungsweise sie hatten dort jedenfalls auch Einfluss in Rom, diese römischen Juden. Die Juden von Rom war eine große Synagogengemeinde offensichtlich und die hatten auch Einfluss beim Kaiserhaus. Wir haben gehört, dass die überall widersprochen wird und so weiter, sagen sie dort. Sie haben also schon etwas erfahren von Paulus. Aber wieder zurück. Ich werde dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt, dass die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Jetzt wird das Tier noch einmal unter die Lupe genommen. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund aufzusteigen und ins Verderben zu gehen. Wenn wir das richtig verstehen, jedenfalls zur damaligen Zeit, wenn ich erinnere dran, als Nero gestorben war, sah es aus, als ob das Römische Reich zusammenbricht. Da gab es noch es gab Wirren in Rom um die Kaisernachfolge, 3 Soldatenkaiser, die sich gegenseitig bekämpften. Der eine regierte 3 Monate und der andere, glaube ich, noch sogar kürzer als der erste und der dritte regierte auch nicht länger als 3 Monate, bis Vespasian kam. Und durch Vespasian aber kam das ganze Römerreich wieder ins Lot und er hatte dann eine sehr starke Herrschaft begonnen. Dieser Vespasian hat 10 Jahre, 11 Jahre regiert. Aber hier das Tier, also hier das römische Weltreich, das war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund aufzusteigen. Es kommt wieder herauf. Ja. In dem Fall wahrscheinlich ist gemeint der Vespasian, wenn wir das richtig deuten. Und ins Verderben zu gehen. Und hier wird gesagt, das geht gleich wieder ins Verderben. Ja. Und es wird den Christen vor Augen geführt, es dauert nicht lange. Ich komme bald. Das Gericht kommt bald. Auch das Gericht über das Tier. Das ist die Schwierigkeit, die wir haben und die wir heute haben, die Christen damals haben, diese Naherwartung, oder? Es kommt bald. Der Herr hat es aber dann doch noch hinausgezögert. Und die auf der Erde wohnen, und zwar diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben worden sind, von Gründung der Welt an, die werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen. Ein gewisses, das war und nicht ist und sein wird. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge. Das erinnert an die Stadt Rom, oder? Das Tier dargestellt durch diese 7 Häupter und 7 Köpfe. Das ist also Rom. Das Tier ist Rom. Wenn das Tier Rom ist, dann kann die Frau nicht Rom sein. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt da. Die Frau sitzt auf Rom, aber die Frau ist nicht Rom. Ja? Das Tier hat ja die sieben Köpfe. Das Tier. Die Frau sitzt ja auf dem Tier. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie sind sieben Könige. Wiederum, das Tier sind sieben Könige, nicht die Frau sind sieben Könige. Ja? Es geht also nicht, die Frau ist Rom, sondern das Tier ist Rom. Und sind sieben Könige, und die fünf fielen, fünf Könige sind gefallen, wahrscheinlich bezogen auf Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Das sind die fünf ersten römischen Kaiser gewesen. Und der sechste ist, das war wahrscheinlich gerade diese Zeit der Wirren, wo der erste Galba hieß der. Galba, Otho und Vitellius waren die drei Soldatenkaiser im Jahr 69 oder 68 am Ende. Juni 68, glaube ich, oder Juli 68 hat Nero sich umgebracht und dann ging das los. Dann kam Galba an die Regierung, der regierte, glaube ich, bis Januar 69 und dann kam der nächste. Der sechste ist, der regierte gerade zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Offenbarung oder des Gebens dieser Offenbarung. Und der andere, der siebte, kam noch nicht, ist noch nicht da, das wäre der nächste an der Reihe. Und wenn er gekommen ist, muss er ein weniges bleiben. Ja. Wenn gemeint ist einer von den Soldatenkaisern oder ist gemeint vielleicht der Vespasian, ich weiß es nicht. Einfach der wird kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es selbst ist auch ein Achter. Jetzt wird es schwierig, noch schwieriger. Jetzt wird gesagt, dass das Tier selbst, dass das Tier, das wieder hervorkommt, das scheint, dass das Tier stirbt, oder? Und es kommt wieder hervor, es steigt wieder auf. Und es selbst ist auch ein Achter. Es wird repräsentiert durch den achten Kaiser. Das könnte der Vespasian gemeint sein. Galba, Otho und Vitellius, die werden vielleicht nicht unbedingt alle als Kaiser gezählt, vor allem dieser Vitellius, vor allem dieser Otho, der zweite Soldatenkaiser, der hat gleichzeitig mit Galba eine Zeit lang regiert und war ganz kurz an der Macht und dann kam Vitellius. Jedenfalls, der siebte wäre Vitellius und der achte wäre dann Vespasian, wenn das stimmt, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es hier so dargestellt, es kommt ein Achter, aber vielleicht ist gar nicht das gemeint, vielleicht ist auch gemeint, Sie sollten symbolisch denken, es kommt dann noch ein weiterer. Und er redet bewusst so verschlüsselt, er erklärt nicht mehr. Ja? Und er ist von den sieben, er ist einer der Kaiser. Die sieben sind einerseits sieben wirkliche, können aber auch die sieben die Zahl der Fülle sein, die Zahl der Ganzheit, alle Kaiser. Und er ist einer von denen. Und er geht ins Verderben. Also wir sehen hier, es ist ganz schwierig, was Gewisses zu sagen, weil der Engel das nicht erklärt. Aber was sicher ist, das Tier geht ins Verderben. Und zwar wann? Wir werden lesen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Dann geht das Tier ins Verderben. Das Tier wird gerichtet. Gott zieht die Zeit noch offensichtlich noch hinaus. Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch nicht ein Königreich bekamen. Zehn ist entweder eine symbolische Zahl oder buchstäbliche Zahl, das weiß ich nicht. Welche noch nicht ein Königreich bekamen, sie bekommen jedoch Vollmacht wie Könige eine Stunde mit dem Tier. Das dürften Unterkönige sein, die unter der Herrschaft Roms nun heranziehen und mit ihm zusammenarbeiten. Eine Stunde ist ein symbolisches, mindestens das ist symbolisch, oder? Eine Stunde. Also eine Zeit lang heißt das. Diese haben eine Meinung und Absicht und übergeben ihre eigene Kraft und Vollmacht dem Tier. Also sie dienen mit ganzer Hingabe dem Tier, dem Römischen Reich. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Also diese Könige werden hier dargestellt, die kämpfen gegen das Lamm Jesus Christus und gegen seine Soldaten natürlich auch. Die Soldaten Christi sind die Zeugen Jesu. Also die kämpfen gegen Gott, gegen die Sache Gottes. Es ist schon interessant, wenn man die Geschichte betrachtet. In Apostelgeschichte 4 wird ein Psalm zitiert. Der Psalm 2. Und dort heißt es, warum toben die Völker? Und warum sinnen die Völkerschaften Vergebliches? Die Könige der Erde, den Begriff kennen wir, oder? Die Könige der Erde haben sich treten an und Oberste haben sich zusammengesetzt gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Wann war das? Apostelgeschichte 4. Paulus, Lukas zitiert den, und die Jünger haben ihn zitiert, den Psalm, als sie gebetet haben. Und was haben sie gesagt in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 23? Da haben sie von den Königen der Erde gesprochen, die sich gegen den Messias aufgelehnt hat, und haben in ihrem Gebet das erwähnt. Das heißt, sie haben Psalm 2 auf diese Zeit damals bezogen. Apostelgeschichte 4, Vers 23, nachdem sie freigelassen hatten, Vers 24, sie, nachdem sie es gehört hatten, erhoben in Einmütigkeit die Stimme zu Gott: Herrscher, unumschränkter Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihnen machte, der durch den Mund David seines Knechtes sagte: Warum empörten sich die Völker und unternahmen die Völkerscharen Unvergebliches? Es haben sich zusammengetan die Könige der Erde und die Obersten waren zusammengekommen und auf dasselbe Ziel gerichtet, gegen den Herrn und gegen seinen Messias, seinen Gesalbten. Denn wahrlich, jetzt kommt die Erklärung, denn wahrlich, es waren zusammengekommen gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hattest, beide, Herodes und Pontius Pilatus. Hier haben wir das Tier und die Vertreter des Tiers, die Könige. Das Tier ist das Römische Reich und die Vertreter des Tieres, die Könige, die mit dem Tier zusammenarbeiten. Hier haben wir zwei. Herodes, der hatte tatsächlich den Königstitel, und Pontius Pilatus, der hatte zwar den Statthaltertitel, aber er übte die Macht eines Königs aus. Er hatte nur deshalb den Statthaltertitel, weil er über eine gefährliche Provinz eingesetzt war und dem Kaiser direkt unterstellt war. Und dem Kaiser direkt verantwortlich für all seine Taten. Pontius Pilatus. Also hier sehen wir schon eine Hilfe, damit wir verstehen, wer die Könige der Erde sind. Die mit dem Tier zusammenarbeiten und mit dem Tier, die ihre ganze Kraft dem Tier geben. Aber diese Könige, wir gehen zurück in Offenbarung Kapitel 17. Diese Könige kämpfen gegen das Lamm, also führen einen Krieg gegen das Lamm, und das Lamm wird sie überwinden. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Das Lamm wird sie überwinden. Das wird uns von vornherein gesagt. Das Lamm, keine Angst, das Lamm wird sie überwinden. Weil es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Gerufene, Erwählte und Treue. Das sind die 144.000, von denen wir gelesen haben, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen. Die Zeugen Jesu, die Versiegelten, die Treuen, die überwunden haben. Und die überwinden. Und er sagte zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Volksscharen und Volksmengen und Völker und Sprachen. Ja, die Juden haben überall mit den Völkern überall Handel getrieben. Die Juden waren sehr stark im Handel treiben. Die sind sie heute noch. Das ist genau ihr Gebiet. Ja? Wirtschaft, Handel treiben. Und die Juden, die Diaspora-Juden waren überall. Bei den Völkern, Sprachen, Volksmengen und Volksscharen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier sahst, diese werden die Hure hassen. Oh, was ist jetzt? Jetzt? Einerseits haben diese Juden das Tier geritten, hatten großen Einfluss, aber jetzt wendet sich die ganze Sache, jetzt wendet sich das Tier gegen die Hure. Die werden die Hure hassen, diese Könige, und verwüstet werden sie sie machen, und nackt, und sie werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Hier schrecklich dargestellt, wie wilde Tiere, die sich auf die Hure werfen und sie zerfetzen, Fleisch fressen, ausziehen und mit Feuer verbrennen. Und das ist es, was das römische Tier gemacht hat mit Jerusalem. Mit 10 Königen, ob das jetzt buchstäblich oder symbolisch ist, weiß ich nicht, mit den Heeren von überall zusammengezogen, sind sie gekommen, mit den Söldnerheeren, und haben das ganze Judäa überschwemmt und haben die Stadt Jerusalem belagert. Und schlussendlich wurde Jerusalem im Jahre 70 nach Christus in furchtbarster Weise gerichtet. 1 Million Menschen gestorben. Denn Gott gab in ihre Herzen seine Meinung und Absicht. Gott hat das zugelassen. Gott war es, der sie herbeigezogen hat. Denn es war sein Gericht. Gott gab in ihre Herzen seine Meinung durchzuführen und eine Meinung auszuführen und ihre Königsherrschaft dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet würden. Die Vollendung der Worte Gottes über Jerusalem ist gemeint. Lesen wir Lukas 21, dort steht es. Lukas 21, die Vollendung der Worte Gottes. Vers 20. Wenn ihr Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa in Richtung Berge fliehen und die in ihrer Mitte daraus entweichen. Und die auf dem Lande sollen nicht in sie hineingehen, weil da sind die Tage der Vergeltung, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Die Zerstörung Jerusalems war die Erfüllung der Prophetie. Geschrieben, alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt werden zu den Völkern allen. Und Jerusalem wird getreten werden von denen, die von den Völkern, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden. Die Völker kommen auch dran. Sie sind schon gesagt worden. Gott wird die 10 Könige und das Tier auch richten. Die gehen dann auch in den Abgrund, ins Verderben. Warte nur, sagt Gott. Aber zuerst kommt Babylon dran. Babylon wird nicht bei der Wiederkunft Jesu gerichtet. Babylon wird vor der Wiederkunft Jesu gerichtet. Die Wiederkunft Jesu ist in Kapitel 19. Babylons Gericht ist in Kapitel 17 und 18. 70 nach Christus war vor der Wiederkunft Jesu. Die Frau, die du sahst, ist die große Stadt. Von der haben wir schon gelesen, Kapitel 11, Vers 8. Die große Stadt. Was ist die große Stadt? Kapitel 11, Vers 8. Ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die in geistlicher Hinsicht Sodom und Ägypten heißt. Ah, die große Stadt ist Sodom und Ägypten. Wie heißt sie noch? Oder was ist das für eine Stadt? Die Stadt, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Jesus Christus wurde in Sodom und Ägypten gekreuzigt. Woraus ist das genommen? Sodom. O, du Volk von Sodom. Wo steht das? Jesaja 1. Jerusalem, das Volk von Sodom. Jerusalem ist zu einem Sodom geworden. Wir merken, wie immer wieder die Anspielungen sind auf das Alte Testament. Kapitel 1, Vers 4. Wehe, du sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder, sie haben den Herrn verlassen. Vers 10. Hört das Wort, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Ja, an wen geht das? Vers 1. Das Gesicht des Jesaja, dass er des Sohnes Amos, dass er über Juda und Jerusalem geschaut hat. Jerusalem, das Sodom und Ägypten geworden ist. Und Babylon. Wenn Jerusalem den Herrn verlässt, dann wird es zu Babylon. Er schickt es nach Babylon in der Geschichte damals. Und diese Geschichte wird aufgegriffen. Und dann, das ist die große Stadt, die die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Die Königsherrschaft, das war etwas, was Gott dir versprochen hatte. Hesekiel 16, haben wir ja gelesen. Und dort war auch die Rede davon, von dieser Königsherrschaft. Und auch in Klagelieder, aber zuerst Ezekiel 16. Ezekiel 16, Vers 13. Am Ende. Du warst sehr, sehr schön. Und du warst des Königtums würdig. Und Gott hat dir eine große Autorität gegeben. Das war die Stadt, die hatte wirklich, als sie blühte, hatte sie die Königsherrschaft. Aber dann hast du diese Königsherrschaft missbraucht. Und dann in Klagelieder 1, als die Stadt dann gefallen war, Klagelieder, im Jahre 587 war die Stadt zerstört worden. Wehe, wehe, wie sitzt so einsam die einst volkreiche Stadt? Sie ist einer Witwe gleich geworden, die Große unter den Völkern. Die Große unter den Völkern. Die Fürstin über die Provinzen ist zur Zwangsarbeit erniedrigt. Die Große, ja, die Königin. Die sagt, ich bin eine Königin, bin keine Witwe. Ha, doch bist eine Witwe. Eine Witwe ist sie geworden. Also, Königsherrschaft, und die hat dann den Einfluss gehabt auf Rom. Das war auch Herrschaft. Ja. Und es war ihr ursprünglich versprochen worden, eine sehr, sehr große Königsherrschaft. Diese Stadt, Kapitel 18. Und nach diesem sah ich einen anderen Boten aus dem Himmel niedersteigen, der große Vollmacht hatte, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief in Stärke, Entschuldigung, und er rief in Stärke und mit großer, lauter Stimme und sagte, sie ist gefallen, Babylon die Große. jetzt wird das Gericht, also das Urteil vorweggeschaut. Ja, es sieht ja, wie sie gefallen ist. Und wenn diese Stadt gefallen ist, wie wird es dann sein? Aber achten wir auf die Worte des Engels. Und sie war eine Wohnstätte von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Das ist hier alles alttestamentliche Sprache. Wir lesen in Jesaja 13 über das wirkliche Babylon damals, als das Gericht über das echte Babylon kam. In Jesaja 13 wird dieselbe Sprache verwendet und er überträgt diese Sprache jetzt auf diese Stadt. Jesaja 13, Vers 21 heißt es, nie mehr wird es bewohnt sein und unbesiedelt von Generation zu Generation. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden ihren Herden dort nicht lagern lassen. Aber Wüstentiere werden dort lagern. Voller Eulen werden ihre Häuser sein. Strauße werden dort wohnen und Boxdämonen, Feldteufel übersetzt Luther, Boxdämonen dort tanzen. Wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Lustschlössern und seine Zeit und so weiter. Das bezieht sich auf Babylon, oder? Aber hier nimmt er die Sprache von diesem damaligen Babylon und überträgt es auf dieses Babylon hier, das jetzt gerichtet wurde. Oder Jesaja 34, Vers 11 auch. Jesaja 34, Vers 11. Man merkt hier, man kommt ohne das Alte Testament gar nicht aus. Da ist die Rede von das Gericht über Edom. Und da heißt es von Edom, Wüstenkauz und Igel nehmen es in Besitz, Eule und Rabe wohnen darin. Also diese wilden Tiere. Sie ist eine Behausung von Boxdämonen geworden. Und was hat der Herr Jesus gesagt über Israel und Jerusalem? Matthäus 12, Vers 45. Israel ist wie ein dämonenbesessener Mann. Matthäus 12, Vers 45. Sehr, sehr interessante Stelle, die genau in diesem Lichte gesehen plötzlich sehr hell wird. Matthäus 12, Vers 43, wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchwandert er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Denn er sagt, ich werde zu meinem Haus zurückkehren, von dem ich ausging. Und wenn er kommt, findet er es leer, stehend, gefegt und geschmückt vor. Dann geht er hin und nimmt sich sieben andere Geister zu sich, die böser sind als er selbst. Und sie fahren ein und wohnen dort. Und es wird das Letzte jenes Menschen nach und nach schlimmer als das Erste. Und so wird es auch bei diesem. So wird es auch, was sagt er jetzt? So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht oder bei diesem bösen Geschlecht sein. Und er spricht zu den Juden der damaligen Zeit. Er spricht nicht über irgendeinen dämonenbesessenen Einzelperson. Er sagt, genauso wird es sein, der Messias kommt, treibt da in Israel ganz einen Haufen Dämonen aus und verkündet sein Reich und es fängt an, es alles geistlich zu blühen an. Johannes der Täufer bereitet alles vor, der Messias kommt und man möchte meinen, jetzt wird Israel seinen Messias annehmen und er wird verworfen. Und er schickt nochmal seine Boten aus, die Apostel. 40 Jahre gibt er ihnen nochmal Zeit, eine ganze Generation lang, vom Jahr 30 bis zum Jahr 70, sind die Apostel emsig unterwegs. Und wohin gehen sie immer zuerst? Zu den Juden. Und dann wird klar, die Juden verwerfen das Evangelium. Nicht nur in Jerusalem, auch in Judäa und Samaria. Und überall, wo Juden waren, sogar in Thessalonich. Und in Asien, in Galatien und in Ephesus, in Smyrna und Pergamus, da waren Juden. Und was waren sie? Sie waren eine Synagoge des Satans geworden, diese Juden, weil sie den Messias abgelehnt haben. Jetzt kommt das Gericht und es wird schlimmer als vorher. Jetzt kommen die Dämonen, die Boxdämonen und alles mögliche. Jetzt wird ganz schlimmer, schlimmer als vorher. Jeremia 50, Vers 39, das gleiche. Jeremia 50. Das sind alles so ähnliche Verse, die von der Zerstörung einer Stadt sprechen. Wenn im Alten Testament eine Stadt zerstört wurde, dann kommen die Boxdämonen und die Feldteufel und die Eulen und die Tiere, die wilden Tiere, die Vögel, die verhassten Vögel. 50, Vers 39. Dort heißt es, darum werden Wüstentiere und mit wilden Hunden darin wohnen und Strauße werden darin wohnen und es soll in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Wohnstätte sein von Generation zu Generation. Das ist hier gesprochen über das Babel, das damalige Babylon. Jetzt wendet er das an auf das hiesige Babylon. Und Jerusalem, und ich habe heute schon erwähnt, wie ist sie zur Hure geworden, die treue Stadt, Jesaja 1, Vers 21. Und Klagelieder 1, Vers 8, weil sie auch schon dabei sind. Klagelieder 1, Vers 8. Schwer gesündigt hat Jerusalem, darum ist sie zum Gespött geworden. All ihre Verehrer verachten sie. Ihre Verehrer. Die hat Hurerei getrieben mit den Verehrern. Ihre Verehrer verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Sie selbst aber seufzt und wendet sich ab. Bei der damaligen Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar, da wurde auch, da war es genau gleich. Das Gericht über Jerusalem wurde vorausgesagt und dann wurde gleichzeitig gesagt, aber Gott wird den Nebukadnezar auch richten. Und jetzt ist es hier, das Tier kommt und richtet Babylon, die Hure Babylon, Jerusalem, aber Gott wird das Tier auch richten, wird schon gesagt. Ja. Es wiederholt sich die Geschichte von der damaligen Zerstörung Jerusalems, bei der ersten Zerstörung Jerusalems, hier bei der zweiten Zerstörung Jerusalems. Also zurück zum Text, Offenbarung Kapitel 18. Sie ist also eine Behausung von Dämonen geworden und von verhassten Vögeln, also von Eulen und was auch immer, unreinen Tieren. Ja? Vers 3, vom Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei haben nämlich alle Völker getrunken. Jetzt haben wir es, jetzt wissen wir, was in dem Kelch drinnen war, dem goldenen Kelch, den sie in der Hand hatte. Da war der Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei drinnen. Ihre Sünden. Und sie hat andere eingeladen zum Sündigen, zum Hurerei treiben. Was war die Hurerei? Die größte Hurerei war, den Messias abzulehnen. Das war die Hurerei schlechthin. Wenn man den Ehemann verwirft und sich anderen zuwendet. Gott, der Bräutigam von Zion, kommt und als König und sie verwerfen ihn, ja, und sie verfolgen sogar seine Heiligen. Vom Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei haben nämlich alle Völker getrunken. Überall wurden die Römer angestachelt, gegen die Christen vorzugehen, gegen den Messias, auch mit Hurerei zu treiben, gegen Gott. Und die Könige der Erde trieben Hurerei mit ihr, also sie haben sich verbunden mit ihr in dieser Sache. Sie haben sich zusammengetan gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Die Kaufleute der Erde wurden reich aus der Kraft ihrer Üppigkeit. Die haben gewirtschaftet und gewirtschaftet und haben ihren Einfluss auf Rom ausgenutzt, um zu viel Geld zu bringen. Die Juden wurden reich im Römischen Reich. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Interessant. Was werden die Christen gedacht haben, die das gelesen haben, die das gehört haben? Das wurde ja vorgelesen in den Gemeinden. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Das heißt, sondert euch ab von den Juden. Sondert euch ab von der Synagoge Satans. Dort in Pergamon und in Smyrna und in Thyatira und überall. Sondert euch ab. Und die in Jerusalem? Die sowieso. Sondert euch ab. Was sagt der Hebräerschreiber? Lasset uns hinausgehen. Außerhalb der Stadt. Und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, geschrieben an Hebräer-Christen. Was sind Hebräer? Juden, bitte.
Hinüberziehende.
Ja, Hinüberziehende. Juden. Bitte, die Hoffnung Israels heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Hebräerbrief, der öffnet die Augen für die Zukunft Israels. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet. Das heißt, verbindet euch nicht mit ihnen. Damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Wenn Gott sie richtet, dass er nicht euch auch mitrichtet. Weil ihre Sünden bis zum Himmel folgten oder aufgehäuft sind. Hier haben wir den Turmbau von Babel, oder? Die Sünden werden aufgehäuft bis zum Himmel. So wie die Babel-Leute einen Turm bauten bis zum Himmel. Wir wollen uns einen Namen machen. Aber jetzt ist es das Volk Gottes, das ehemalige jedenfalls, das ist Jerusalem. Das ist hier zur Hure geworden und zu Babylon geworden. Weil ihre Sünden bis zum Himmel aufgehäuft sind und Gott gedachte ihrer Ungerechtigkeiten. Gott hat sich erinnert und richtet sie jetzt. Vergeltet ihr, ja, ich sollte noch ein paar Verse lesen, damit es noch klarer wird, 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Ich habe die Verse mal gelesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 16, wo er von dem Aufhäufen spricht, von den Sünden, die sie sich angehäuft haben. Dort heißt es, 1. Thessalonicher 2, Vers 16, uns hindern sie, den Heiden, zu den Heiden zu reden. Also die Juden verhindern die Apostel, dass den Heiden das Evangelium gebracht wird. Und insofern versperren sie das Reich Gottes den Heiden. Und da geht's weiter. Womit sie alle Zeit ihre Sünden zur Fülle bringen. Da habe ich es. Damit sie alle Zeit ihre Sünden zur Fülle bringen. Aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Wir lesen weiter in Offenbarung, Kapitel 18, Vers 6. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergalt, und verdoppelt ihr aufs Doppelte nach ihren Werken. In dem Becher, den sie mischte, mischt ihr das Doppelte. Den Becher, den sie eingeschenkt hat mit Hurerei, bitte, jetzt gebt es ihr zurück. Jetzt kriegt ihr aber doppelt so viel und doppelt so stark. Gemischt hat man den Becher früher mit Wein. Ja. Ursprünglich hat man Wein immer gemischt mit Wasser und mit anderen Dingen. Und hier ist das Bild genommen von dem Mischen. Übrigens, genau das steht in Jeremia 16, Vers 18 über das andere damalige Jerusalem. Jeremia 16, Vers 18. Dort heißt es, zuerst will ich ihre Schuld und ihre Sünde zweifach vergelten, weil sie mein Land mit dem Aas ihrer abscheulichen Opfertiere entweiht haben und mein Erbteil mit ihrer Gräuel angefüllt haben. Jeremia 16, Vers 18. Genau das. Damals haben sie schon Hurerei getrieben, geistlichen Götzendienst, oder? Aber jetzt ist das Maß voll geworden. Damals hat Gott gesagt, ich werde ihnen zweifach vergelten. Und hier genauso. Zweifach. Vergeltet ihr doppelt. Vers 7. Wie viel sie sich verherrlichte und in Üppigkeit lebte, so viel Qual und Trauer gebt ihr, weil sie in ihren Herzen sagt, ich sitze als Königin und ich bin keine Witwe. Der König ist getötet worden. Der König dieser Frau ist getötet worden. Und sie hat ihn dem Tod überantwortet. Sie ist die Mörderin dieses Königs. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Und sie sagt, sie ist keine Witwe. Ich sitze als Königin. Ich bin keine Witwe. Verlassene heißt sie. Aber das Wort heißt Witwe. Oh, wie ist sie zur Witwe geworden? Klagelieder 1, Vers 1. Wehe, wie einsam sitzt sie da, die einst volkreiche Stadt. Sie ist einer Witwe gleich geworden. Die Große unter den Völkern, die Fürstin. Ach, sie? Nein, nein. Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Haben Sie den Messias verworfen? Wir haben nichts zu tun mit dem Messias. Wir haben keinen anderen König als nur den Kaiser. Wir sind keine Witwe. Wir sind mit dem Kaiser verheiratet. Mit dem Tier. Aha. Ich sitze als Königin und eine Verlassene bin ich nicht und Trauer werde ich auf keinen Fall sehen. Oh. Deswegen werden ihre Plagen an einem Tage kommen. Tod und Trauer und Hungersnot und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Als Jerusalem belagert wurde, Tod, Klagegeschrei, Hunger, furchtbarer Hunger in der Stadt. 5 Monate wird belagert und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Die ganze Stadt wurde mit Feuer verbrannt. Weil der Herr stark ist, Gott, der sie richtet. Und werden sie beweinen und über sie ihr Weh klagen, die Könige der Erde, die mit ihr Hurerei trieben. Gerade diese Könige, die hatten ja so viel von ihr. Die hat Handel getrieben. Die Juden hatten Handel getrieben. Und was sind mit den Römern? In Üppigkeit lebten, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen und aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, weil in einer Stunde dein Gericht kam und die Kaufleute der Erde werden, die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie. Das ist klar, jetzt machen sie keinen Gewinn mehr, oder? Jetzt ist sie weg. Weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und Byssus und Purpur und Seide und Scharlach, Thujaholz, jedes Gerät von Elfenbein, jedes Gerät von höchst kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Harzerzeugnis und Weihrauch, Wein, Öl, Feinmehl, Weizen, Vieh, Schafe. Wozu brauchen denn die das alles? An was denkt man da? Wozu hat Israel Byssus gebraucht und Purpur und Seide und Scharlach und Holz und Zimt und Räucherwerk, Salbe, Weihrauch, Wein, Öl, Schafe? Man denkt an den jüdischen Gottesdienst. Kommt einem sofort in den Sinn. Übrigens steht das, man kann die Liste schön nachlesen. In Hesekiel 16, Vers 13, den Vers, den ich schon ein paar Mal jetzt zitiert habe. Hesekiel 16, Vers 13. Dort ist auch die gleiche, da haben wir diese, gut, nicht lückenlos die Liste, aber fast lückenlos. Jesaja 16, Vers 13. Was sagt Gott zu ihr? So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an, deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide, Buntwirkerei, du aßest Weizengrieß, Honig und Öl, und warst sehr, sehr schön. Er denkt an diesen blühenden Gottesdienst Israels. Der Honig haben wir auch gebraucht bei irgendwelchen Opfern. Gab es auch Honig dazu. Wenn man 3. Mose liest, wenn man 2. Mose 25 liest, liest man alle diese Elemente. Aber sie hat noch mehr. Sie hat auch Leiber und Menschenseelen auf dem Gewissen. Mit denen hat sie auch gehandelt. Pferde heißt es noch, Schafe, Ware von Pferden und Wagen. Israel hat viele Kriege geführt. Von Leibern und Menschenseelen. Die hat sie auch auf dem Gewissen. Wir werden nachher im Vers 20 noch davon lesen. Und die Herbstfrüchte, die Lust deiner Seele, sind von dir gewichen und alles Niedliche und Prächtige ist von dir gewichen und du wirst es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die mit diesen Dingen Handel trieben, die an ihr reich wurden, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die umkleidet war mit Byssusstoff und Purpur und Scharlach, übergoldet mit Gold und bedeckt mit Edelgestein. Das ist Jesaja 16, Vers 13, bitte. Und Perlen. Hier ist alles genannt, was in Jesaja 16, Vers 13 steht. Byssus, Seide, Schmuck, Kleidung, Perlen hat an ihr Vers 12 auch noch dazu. Schmuck, Edelgestein. Wehe, wehe, die große Stadt, weil in einer Stunde der so große Reichtum verwüstet wurde und jeder Steuermann und alle Mannschaften auf den Schiffen, die Seeleute und so viele auf dem Meer beschäftigt waren, standen von Ferne und riefen laut, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sagten, welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Wisst ihr, Jerusalem liegt auf einem Berg und wenn man an der Küste Jerusalems steht, an der Küste Israels steht und Jerusalem brennt, dann sieht man von der Küste aus den Rauch ihres Brandes. Also die Seeleute, die brauchen gar nicht aufs Land gehen, können an den Schiffen bleiben und wenn Jerusalem brennt, wenn der Rauch aufsteigt, dann sieht man von der Küste den Rauch. Ein Bruder hat das mal ausgerechnet mit Google Earth, hat sich geschaut, wenn der Rauch so und so viele Kilometer in die Luft steigt, wie viel sieht man von der Küste? Man sieht es schön. Wenn ein klarer Tag ist, natürlich. 50 Kilometer oder wie viel ist das entfernt? Und sie warfen Staub auf ihre Köpfe und riefen laut unter Weinen und Trauern und sagten, wehe, wehe, die große Stadt. Man denkt an Klagelieder 4, Vers 12. Klagelieder 4, Vers 12, wo das wiederum eine Parallele zu dem alten Jerusalem und der damaligen Zerstörung der Stadt und wie da der Jeremia klagt über die Stadt. Jeremia 4, Vers 12. Die Könige der Erde hätten es nicht geglaubt, noch alle Bewohner des Erdkreises, dass Gegner und Feind in die Tore Jerusalems eindringen würden. Die haben sich das nicht gedacht. Boah, die Könige der Erde, hier werden sie auch wieder erwähnt. Aber hier, bei diesem, das sind die Könige der Erde mit dem Tier, zusammen hingezogen und haben diese Stadt gerichtet. Vers 19 haben wir gelesen. Die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meer hatten reich, wurden von ihrer Kostbarkeit, weil sie in einer Stunde verwüstet wurde. Wehe, wehe, die große Stadt. Vers 20. Sei fröhlich und feiere. Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt gibt es einen Jubel. Sei fröhlich, feiere über sie Himmel. Der Himmel soll sich freuen. Wieso denn? Und die heiligen Apostel und die Propheten, seid fröhlich, weil euer Gericht an ihr weil Gott euer Gericht an ihr vollzog. Euer Gericht, das Gericht der Apostel und der Propheten. Diese Stadt, die hat die Propheten im Alten Testament und diese Stadt hat die Apostel auf dem Gewissen. Und die sollen sich jetzt freuen im Himmel, weil Gott ihr Gericht, das heißt das Gericht, das sie an den Propheten und Apostel vollzogen hat, das wird jetzt durch Gott an ihr vollzogen. Zuerst hat sie die Propheten und Apostel getötet oder ist verantwortlich für den Tod derer und jetzt hat Gott sie getötet, gleichsam als Vergeltung, doppelte Vergeltung. Und ein starker himmlischer Bote hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sagte, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nicht mehr gefunden werden. Dieser Ausdruck, nicht mehr gefunden werden, der wird öfters verwendet, wenn eine Stadt radikal zerstört wird. Das war bei Babylon so, ist nicht mehr gefunden. Und bei Tyrus so, und sind mehrere, ich lese vielleicht vor in Vers, nein, später. Jedenfalls kann man das an mehreren Stellen in dem Alten Testament lesen. Jeremia 51, Vers 63, 64, Hesekiel 26, Vers 12, nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und nicht mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir gefunden werden und das Geräusch des Mühlsteins wird nicht mehr in dir gehört werden und das Licht einer Lampe wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden, weil deine Kaufleute die Großen der Erde waren und weil durch deine Zauberei alle Völker in die Irre geleitet wurden, weil sie gehurt hat, nicht Gott hat sie sich hingegeben. Nicht Gott hat, für Gott hat sie gelebt, sondern für Reichtum, für die Kaufleute und und den Messias, den hat sie verworfen. Zauberei. Lesen wir Jeremia 7, Vers 34. Jeremia 7, Vers 34. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, nichts mehr wird in ihr gehört werden. Und damals, als diese Zerstörung Jerusalems vom Alten Testament im Jahre 587 geschah, haben wir die gleiche Sprache, die gleichen Worte. Jeremia 7, Vers 34. Ich werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalems die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn das Land soll zu Trümmerstätten werden. Oder ein Kapitel 16, Vers 9. Ein paar Mal wird es wiederholt. 16, 9. Ich werde an diesem Ort vor euren Augen und in euren Tagen aufhören lassen, die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Und in Jeremia 25, Vers 10, noch einmal. Jeremia 25, Vers 10. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude und die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zu Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Völker werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Die babylonische Gefangenschaft war das damals, 587. Zerstörung Jerusalems, damals. Hier, die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Vers 24. Und in ihr wurde, ja, bitte vorher, Vers 23. Warum hat sie die Völker in die Irre geleitet? Weil sie das Evangelium verhindert hat. Die Juden haben verhindert, dass Paulus und die Apostel das Evangelium den Heiden bringen. Und auf diese Weise hat sie mit beigetragen, dass die Völker in der Irre geleitet wurden. Das Werk Satans, der die Völker in der Irre leitet, ohne Evangelium. Vers 24, und in ihr wurde Blut von Propheten und Heiligen gefunden. Jetzt haben wir es, Propheten und Heiligen. Propheten und Heiligen. Und zwar von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet wurden. Das Blut, wieso wird in Jerusalem, wie kann er das sagen? In ihr wurde Blut von Propheten und Heiligen und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet wurden. Der Herr Jesus hat davon gesprochen in Matthäus 23, hat dort gesagt am Ende, Matthäus 23, Vers 34, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu ihnen. Einige werden sie töten und kreuzigen, einige von ihnen werden sie in ihren Synagogen geißeln. Und ihr werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Und auf das über euch komme alles Gerechte auf der Erde vergossene Blut, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Berechias. Warum? Weil sie die Gerechten verfolgt haben, wird Gott, also das, weil sie den Gerechten, den Messias, verworfen haben und die Verkünder des Gerechten, die Apostel und Propheten und die Heiligen, deshalb wird Gott alles Blut der Gerechten, das vergossen wurde, von ihnen fordern. Sie haben, indem sie den gerechten Messias selber und seine Anhänger verfolgt haben, in dem Sinn haben sie sich schuldig gemacht an dem Blut, das wenn irgendwo die Gerechten getötet wurden. Sie sind auf der Seite, auf der anderen Seite gestanden. Kapitel 19, geht's noch? Sind wir schon fast? Ja, ein paar Verse noch. Und nach diesen Dingen hörte ich eine große, laute Stimme einer zahlreichen Menge im Himmel, die sagte Halleluja. Der Himmel, der schreit Halleluja. Der freut sich. Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft dem Herrn, unserem Gott. Ein Lob, wem gebührt alle Herrlichkeit und alle Ehre und alle Kraft? Unserem Gott, weil seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind, weil er die große Hure richtete, die mit ihrer Hurerei die Erde verderbte, und er rächte das Blut seiner Knechte von ihrer Hand. Er hat es gerecht, auch das Blut der Apostel. Und ein zweites Mal haben sie gesagt, Halleluja. Und der Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Und es fielen nieder. Wir merken, der Rauch war nicht nur zeitlich. Der Rauch derer, die dann gestorben sind, ist dann ein ewiger Rauch geworden. Es ist nicht nur eine zeitliche Strafe gewesen. Es ist auch dann auch zu einer ewigen Strafe geworden. Und es fielen nieder die 24 Ältesten und die 24 lebenden Wesen und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagen, Amen, Halleluja. Und es kam eine Stimme aus dem Thron, die sagt, preist unserem Gott alle seine Knechte und ihr ihn fürchtet, beide, kleine und große. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer zahlreichen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner. Die sagten Halleluja, weil der Herr, Gott, der Macht hat über alles, herrschte. Lasst uns froh sein und lasst uns jubeln und ihm den Ruhm der Herrlichkeit, also ihm die Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Eine Frau löst die andere ab. Die Frau, die Braut, die ist natürlich ein Blick in die Zukunft, ein Blick in die Vollendung. Die Braut hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, dass sie umkleidet werde mit reinem, glänzendem Byssusstoff, denn der Byssus ist die Gerechtsprechung der Heiligen. Hier werden sie gerecht gesprochen, die Heiligen, die vorher gerichtet wurden. Der Byssus ist die Gerechtsprechung der Heiligen und er sagte zu mir, schreibe, selige sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Der König feiert seinem Sohn Hochzeit. Der König hat einen Sohn. Der Sohn hat sein Leben hingegeben. Und jetzt geht die Einladung aus, die Einladung des Königs für seinen Sohn. Kommt zur Hochzeit, kommt, feiert. Und die geladen sind, wollen nicht. Was macht der König? Er geht hin und zerstört ihre Stadt. Er holt seine Truppen und zerstört die Stadt dieser Rebellen, die nicht zur Hochzeit kommen wollen, die den König ablehnen, den Königssohn ablehnen. Und er sagt, geht hin, ruft die aus den Zäunen, kommt, und er geht hinaus, der Ruf an alle, selig sind die, glückselig zu preisen sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Und es kommt. Die Braut, es ist alles bereit, alles ist bereit. Die Braut hat sich bereit gemacht. Die Braut wird jetzt geschmückt. Die Erlösten. Die Erlösten dieses Lammes. Hier ist ein Doppelbild, oder? Einerseits ist die Braut sind die Erlösten, andererseits muss man ja noch kommen. Das gleiche Bild haben wir in Kapitel 22. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und dann wird man zur Braut. Wenn einer kommt, ja, wenn der dürste, der trinke, und dann wird er die Braut. Wenn einer kommt zum Herrn, Jesus annimmt, dann gehört er auch zur Braut. Jetzt spricht die Braut, komm, und dann wirst du zur Braut. Jetzt ist die Einladung, komm zum Hochzeitsmahl. Und so wird die Braut jetzt ganz fertig. Wenn der Letzte gekommen ist, dann ist alles fertig. Und er sagte zu mir, diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder vor seinen Füßen, um ihn zu huldigen. Und er sagt zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin ein leibeigener Knecht. Zusammen mit dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, huldige ihn. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also hier wird ein Schluss gezogen jetzt. Jetzt wird die Vollendung wieder gezeigt. Die Hochzeit ist gekommen. Die Hure ist getötet und jetzt wird geheiratet. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Die einen waren es nicht wert. Jetzt heiraten die. Und alle, die sich bekehren, gehören dazu. Wer es hörte, der spreche, komm. Wer da komme, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und jetzt kann ich nur noch in großen Zügen sagen, was hier steht, jetzt in der letzten Vision. Da kann ich jetzt nicht mehr lang drauf eingehen. Aber die letzte Vision hier besteht aus 7 Szenen. Die erste Szene, und ich sah den Himmel geöffnet. Die zweite Szene, das ist Vers 11, oder? Zweite Szene, Vers 17, und ich sah einen himmlischen Boten, der stand in der Sonne und er ruft zu einem großen Essen, die Vögel, Essen für die Vögel. Der dritte Szene, und ich sah das Tier und die Könige, wie sie zum Krieg kommen. Die vierte Szene, und ich sah einen Boten, der den Satan fesselt. Kapitel 20, Vers 1. Die fünfte Szene, und ich sah Throne, und die regieren jetzt. Die sechste Szene, Vers 11, und ich sah einen Thron, einen weißen Thron, und ich sah die Toten, die Kleinen und die Großen, jetzt kommt dieses Gericht vom weißen Thron, und dann die siebte Szene, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das geht dann bis Vers 8, von Kapitel 21, 1 bis 8. 7 Szenen, die eigentlich nur noch die Vollendung zeigen. Die Vollendung, da kommt der Messias, und jetzt richtet er. Er kommt auf mit einem weißen Pferd. Welche Farbe hat er? Welche Farbe hat er? Der Messias? Nein, nicht weiß. Rot. Rot. Warum ist er rot? Das ist ein Bild, von das genommen wird aus Jesaja 63. Dort ist eine Gerichtsszene über das Gericht über Edom. Bitte? Der Kältetreter. Dort wird Edom gerichtet und Gott kommt und tritt die Kälte. Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Die Frage wird gestellt, warum er denn so rot ist. Warum, Vers 2, warum ist rot an deinem Gewand? Und warum sind deine Kleider wie die Kleider eines Kältetreters? Da wird gezeigt, das Gericht, Vers 6, ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Das Gericht war über Edom, aber schon mit einem Blick auf das Endgericht. Das ist oft in der Prophetie so, dass das zeitliche Gericht geschildert wird, aber er blickt dann durch aufs Ende. Trat die Völker nieder in meinem Zorn. Und hier auch dasselbe Bild. Der auf dem Pferd kommt, auf dem weißen Pferd, das ist das Siegespferd, die Siegesfarbe, treu und wahrhaftig. Das Tier der Erde, die Könige der Erde, das Tier, das war voller Lüge und Lästernamen. Lüge und nochmals Lüge, wird verbreitet auf dieser Erde. Und das Tier hört nicht auf mit der Lüge. Das Tier geht weiter. Das war nicht beim Römischen Reich zu Ende mit dem Tier. Das Tier, das ging immer weiter und Gott hat immer wieder hinausgezogen mit dem Gericht. Das Römische Reich wurde auch gerichtet, natürlich. Und dann kamen die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten. Und Lüge, Lüge, Lüge. Und jetzt kommt der Treue und Wahrhaftige. Die Untreue war die Hure, der Treue ist er. Und die Lüge war das Tier, der Wahrhaftige ist er. Und in Gerechtigkeit richtet er und führt er Krieg. Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt sind viele Diademe. Einen geschriebenen Namen trägt er, den keiner weiß als nur er selbst. Hier in einem Wesen, das Wesen Gottes, wird jetzt so, wie es noch nie geoffenbart war. Ein Name steht für das Wesen. Und umkleidet ist er mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das er jetzt ausführt, das Schwert aus seinem Munde, ist ein Gerichtswort. Und ihm folgten auf weißen Pferden die Heere im Himmel. Jetzt haben wir die 144.000. Die sind immer mit dem Lamm. Jetzt sind sie mit dem Pferd. Der auf dem Pferde reitet. Ja. Die Krieger, seine perfekte Soldatenschar. Die seinen sind das. Bekleidet mit weißem, reinem Byssusstoff. Das kennen wir schon. Vorher ist gerade davon die Rede gewesen. Die Braut ist so gekleidet. Das sind sie. Mit reinem, weißem Byssusstoff bekleidet. Und aus seinem Munde, Vers 15, geht ein scharfes, heftiges Schwert hervor, damit er mit ihm die Völker schlage. Das ist das Bild auch aus Jesaja 63 und das Bild auch sonst von dem, der mit dem Schwert kommt. Und er wird sie weiden mit einem eisernen Stabe, mit eisernem Zepter. Das ist hier das Gewaltszepter. Der König kommt in Gericht. Er kommt nicht mit einem hölzernen Zepter, sondern mit dem eisernen Stab. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes, des Zornes Gottes, des Machthabers über alles. Er führt das Gericht aus, schrecklich, aber jetzt nicht über die Hure. Die Hure ist schon weg. Jetzt über das Tier und über seine Komplizen und über die Heere des Tieres. Und er hat auf seinem Gewand und auf seinen Schenkel einen geschriebenen Namen, König der Könige und Herr der Herren. Die nächste Szene ist der Engel, der ruft zum großen Fressen auf, das große Fressen für alle Vögel. Fresset, Vers 18, Fleisch von Königen, von Obersten, von Starken, von Pferden. Und denen, die auf ihnen sitzen, Fleisch von allen, von den Freien und Knechten und Kleinen und Großen. Nächste Szene, ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde sitzt. Wie machen sie das? Indem sie gegen die Gläubigen bis zum Schluss gehen sie vor gegen das Volk Gottes. Und sie wollen kämpfen gegen Gott. Und jetzt kommt er. Sie kämpfen gegen den, der auf dem Pferd sitzt und gegen sein Heer. Das Heer, das sind die Gläubigen. Und das Tier wurde gefasst, jetzt kommt das Gericht, da wird nicht gekämpft. Der Herr Jesus hat einmal gekämpft, auf Golgatha, da hat er gekämpft, jetzt wird nur noch gepackt. Das Tier wurde gefasst, gepackt und mit diesem, der falsche Prophet, bitte, das ist immer noch eine Vision, das Tier ist ein Weltreich, geführt von dem Obersten des Weltreichs und der falsche Prophet ist auch noch eine Vision. Das ist immer der Komplize mit dem Tier. Der dazu hilft, der dazu mitwirkt, dass dem Tier das Tier die Anbetung bekommt. Das muss nicht eine Einzelperson sein. Kann sein, aber es muss nicht sein. Ich denke, es ist nicht. Es ist eine Vision. Der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, von den Zeichen haben wir gelesen, Kapitel 13, mit denen er in die Irre leitete, die das Mahlzeichen des Tieres empfingen und die seinem Bilde huldigten. Als Lebende wurden die beiden geworfen in den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Also das Tier und der Falschprophet, diese beiden Gestalten werden hier geworfen in den Feuersee, lebendig. Und die übrigen wurden getötet mit dem heftigen Schwert dessen, der auf dem Pferde sitzt. Ein Schwert, das aus seinem Munde hervorkommt. Das Schwert ist das Wort Gottes. Er spricht ein Wort. Ja. Und hier ist das Gericht vollzogen. Und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch. Das Bild kommt aus Hesekiel 39. Da ist dasselbe Bild mit den Vögeln, die sich sättigen von dem Fleisch. Und dann wird berichtet von einem herrlichen Königreich. Da sitzen sie jetzt, Vers 1 bis 3 ist noch was anderes. Vers 1 bis 3 ist Bericht über den Drachen. Das ist ja der andere Feind, der hinter dem Tier steht und hinter dem falschen Propheten. Ich sah einen Boten aus dem Himmel, der hatte die Schlüssel des Abgrundes. Der packt jetzt also die Schlange, den Drachen, den Teufel und Satan. Das ist der gleiche. Es ist ein Wesen, ein Geist ist es, ja. Und der wird gebunden. Da werden jetzt Ketten angelegt an diesen Geist. Und er wird jetzt in den Abgrund geworfen und ins Gefängnis, heißt das in Vers 7, in ein Gefängnis. Und dort wird er gefangen gehalten. 1000 Jahre. Jetzt werden die Gläubigen, bekommt er seine Strafe. Jetzt wird der Spieß umgedreht, oder? Vorher waren die Gläubigen im Gefängnis und er am Thron. Jetzt ist er im Gefängnis und die Gläubigen am Thron. Vers 4, die nächste Szene, sieht man die Gläubigen am Thron. Und sie sah Throne, viele Throne, nicht nur einen, viele Throne. Ich sah Throne und sie saßen auf ihnen. Sie setzten sich drauf. Wer? Wird gleich gesagt. Gericht wurde ihnen gegeben, das heißt Rechtsprechung, Gericht zu halten. Das heißt, sie bekommen Königsautorität. Und die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu, wegen des Wortes Gottes enthauptet waren und die, die nicht dem Tier noch dem Bilde gehuldigt hatten und nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn empfangen hatten oder auf ihre Hand, die hat er auch noch gesehen. Ja? Ich sah Throne und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren. Das hat er gesehen, die Throne und die Seelen. Das ist gemeint. Und diesen Seelen, ja, wurde die Königsherrschaft gegeben. Wer sind das? Ja, das sind die 144.000, das sind die Zeugen Jesu, das ist das erlöste Volk. Die regieren mit ihm jetzt. Das ist die unzählbare Schar. Das sind die Überwinder. Das sind die Heiligen. Das sind die treuen Propheten und Zeugen Jesu Christi, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu bewahren. Sie haben ihre Seelen hingegeben, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Hauptes des Wortes Gottes sind sie enthauptet worden. Interessant, oder? Alle waren enthauptet worden. Das dürfen wir nicht eins zu eins nehmen. Werden alle Christen enthauptet? Kommen alle Christen ins Schafott? Jeder den Kopf ab? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Bild. Das heißt, alle sind bis zum Tod, alle sind in den Tod gegangen. Für Christus. Wie auch immer. Ob das tatsächlich alle gestorben, alle eines gewaltsamen Todes gestorben sind oder nicht, das ist gar nicht die Frage. Das in der Vision heißt es nur, sie waren treu bis zum Tod. Das wird dargestellt. Und wir sollen auch treu bis zum Tod sein. Die Bereitschaft wird gefragt. Wer überwindet, wird das alles bekommen. Und sie lebten und herrschten als Könige mit dem Christus 1000 Jahre. Und die übrigen Toten, die nicht. Die bleiben tot, die leben nicht wieder. Die werden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vorbei sind. Und dann werden sie alle vor dem großen weißen Thron zitiert. Das ist die erste Auferstehung. Diese Gläubigen. Das ist die Auferstehung der Gläubigen. Ein seliger und heiliger ist der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und sie werden als König herrschen mit ihm 1000 Jahre. In Kapitel 22 steht nicht nur 1000 Jahre. In Kapitel 22 steht dann in alle Ewigkeit. Also ob es hier nur mal, das ist nur mal die erste Phase, aber es geht dann gleich weiter. In alle Ewigkeit. Mit ihm herrschen 1000 Jahre. Ja, und der Satan, der hat keine Chance. Der wird freigelassen, da heißt es da zum Schluss. Er geht aus, will noch einmal sein Werk beginnen, was er immer schon getan hat, die Völker in die Irre leiten. Und er nimmt sich da eine Schar von ganz von der Ecke der Erde, heißt es da. Geht da ganz weit, weit, um dann irgendwelche zu finden, die er findet. Und dann findet er welche an der Ecke der Erde und die verführt er. Und die bringt er dann her und will schon wieder gegen die geliebte Stadt, gegen die Heiligen. Wieder will er kämpfen gegen die Heiligen. Keine Chance. Keine Chance. Die geliebte Stadt, das ist das neue Jerusalem. Es kam Feuer vom Himmel, von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie in die Irre leitete, wurde geworfen. Die Feuer und Schwefelsee, wo das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Und dann ist das große Gericht. Das Gericht von dem weißen Thron. Also jetzt ist der letzte Feind auch abgehackt. Nicht Gott hat sich nicht selber mit ihm beschafft, der Herr Jesus auch nicht. Den Teufel in den Feuersee zu werfen, das macht irgendeiner der Diener. Gott gibt sich mit dem nicht mehr ab. Da befiehlt er irgendeiner der Diener, komm, schmeiß ihn in den Feuersee. Und Ich sah einen Thron, einen weißen, großen. Zuerst weiß, dann groß. So steht es im Griechischen. Einen weißen. Das heißt, der darauf sitzt, ist heilig und der ist gerecht und der tut keine Sünde. Und groß ist er. Der Thron und der darauf sitzt. Das ist vor dessen Angesicht fliehen Himmel und Erde. Er ist heilig, heilig. Und er sieht jetzt die Toten und jetzt werden die Bücher geöffnet. Und das Buch des Lebens wird geöffnet. Und wenn jemand nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, dann wird er in den Feuersee geworfen. Und alles gibt, der Tod rückt die Toten raus und das Totenreich, das ist ein Bild, oder? Das Totenreich wird hier personifiziert. Der rückt die Toten raus und das Meer, und überall kommen die Toten raus, ja. Und die werden alle gerichtet. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Und jetzt? Jetzt ist nur noch Vollendung. Die letzte Szene, die siebte Szene, der neue Himmel und die neue Erde. Wie Petrus sagt, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das erste ist vergangen. Und er sieht das neue Jerusalem. Das göttliche Jerusalem. Das Jerusalem droben, oder? Das neue. Und das kommt in eine neue Schöpfung sozusagen. Und der Himmel ist nicht mehr oben. Der Himmel ist jetzt unten. Gott wohnt in dieser Stadt. Vers 3. Ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Himmel, die sagte, siehe, die Zeltwohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird da bleiben. Und er wird bei ihnen wohnen. Er wird dort bleiben. Nicht so ein kurzer Besuch, den Gott auf der Erde macht, wie im Paradies. Nein, jetzt wohnt er und bleibt er für immer da. In diesem neuen Jerusalem. Hier das Bild einer neuen Schöpfung. Wir sind auch eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, ist er bereits eine neue Schöpfung. Gehört schon dazu. Hier kommt der Rest. Und er wird kommen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Nicht nur kurze Zeit, immer. Und ihr Gott sein. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Die Tränen stehen ihnen noch in den Augen. Von den Leiden, von dem, was sie durchgelitten haben auf Erden. Und jetzt kommt Gott und ganz persönlich wischt er die Tränen weg. Da kommt nicht ein Engel und sagt, Gott, komm, schick einen Engel und wisch ihnen die Tränen von den Augen. Nein, das macht er selber. Das Erste ist vergangen. Kein Tod mehr, kein Trauer mehr, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Schreibe. Vielleicht hat er aufgehört zu schreiben vor lauter Staunen. Schreibe, sagt er. Schreibe. Weil diese Worte sind wahrhaftig und zuverlässig. Und er sagt zu mir, es ist geschehen. Vollzugsmeldung heißt es. Alles ist geschehen. Alles fertig. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und der überwindet, wird alles bekommen, wird alles erben. Jetzt wissen wir, was zu überwinden ist. Ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Jetzt wissen wir, was zu überwinden ist. Das Tier ist zu überwinden. Das Mahlzeichen des Tieres. Und bitte, das Mahlzeichen ist nicht etwas, das erst kommt, und irgendein Chip oder so. Nein! Das Mahlzeichen des Tieres wird heute gestempelt und ist damals gestempelt worden und immer wird das Mahlzeichen gestempelt. Das Tier will die Menschen prägen für sich, vereinnahmen. Die Frage ist, lassen wir uns vereinnahmen von dem Tier oder sind wir treu bis zum Tod? Das müssen sich die Christen von Smyrna und die Christen von Ephesus und von Pergamus und Thyatira, das müssen sie sich zu Herzen nehmen und wir heute auch. Deshalb ist das Buch so ein aktuelles Buch. Die Feigen, die Ungläubigen, die Gräulichen, Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, der zweite Tod. Lüge, 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 erst in dieser Welt. In Kapitel 22, Vers 15, ist es noch einmal. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt. Sie haben die Liebe zur Wahrheit haben sie nicht angenommen, sondern die Lüge geliebt. 2. Thessalonicher 2. Hier ist der Wahre, der Treue und Wahrhaftige, der kommt mit dem Pferd. Und wir sollen sein treue und wahrhaftige Zeugen. sei treu bis zum Tod. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge bis zum Tod gewesen und wir sollen es auch sein. Und er sagt, und siehe, der diese Dinge bezeugt, sagt, ja, ich komme schnell und ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus. Das ist so ein aktuelles Buch. Und warum der Herr die Wiederkunft hinausschiebt, weiß ich nicht. Er hat sie damals hinausgeschoben, im Jahr 70 nach Christus, er kam nicht damals. Er hat sie hinausgeschoben und er schiebt sie immer noch hinaus. Aber ein Grund ist, weil hier noch Zeugen sind, die treu sein sollen bis zum Tod, damit noch irgendwelche Menschen Buße tun, inmitten der Gerichte, die Gott schickt. Braucht es treue Zeugen, Propheten und Zeugen, die im Bußgewand einhergehen, geistlich gesprochen, und warnen und gleichzeitig aber auch die Botschaft sagen, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Gebt ihm die Ehre. Und es werden sich noch Menschen bekehren. Dazu kommen.